Basisgespräch. Ein Podcast der Basis.
Ja, dann herzlich willkommen zurück beim Basis-Podcast. Wir freuen uns auch heute wieder über eine wunderbare Gesprächsrunde und einen sehr erfreulichen Gast, Herr Plopper. Wir dürfen Sie heute bei uns begrüßen und würden uns natürlich darüber freuen, wenn Sie sich kurz bei uns vorstellen können.
Ja, ich bin Hermann Plopper, ich bin Publizist, Journalist, zum Beispiel bin ich Wirtschaftsredakteur und Sozialredakteur bei Demokratischen Widerstand. Ich publiziere regelmäßig bei Apolut, die Tagesdosis zum Beispiel oder die Serie History, wo ich Geschichte mal unkonventionell so darstelle, wie sie nicht in den Geschichtsbüchern steht. Was mache ich noch? Ich habe 3 Bücher herausgegeben. Hitlers amerikanische Lehre, dann die Mache hinter den Kulissen, wo ich halt die Hintergrundstrukturen zeige. Das ist das, was wir sehen an politischen Entscheidungsprozessen, das wird hinter den Kulissen in gewissen Lobbygruppen, In-Groups wie Atlantikbrücke oder Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik ausgekugelt oder was ja jetzt berühmt ist, World Economic Forum und so weiter. Dann mein drittes Buch, Der Griff nach Eurasien, wo ich zeige, dass friedliche Beziehungen, konstruktive Beziehungen mit unseren eurasischen Nachbarn, insbesondere Russland, keine Utopie sind, sondern in der meisten Zeit der Geschichte eigentlich real war. Also in der Weimarer Republik zum Beispiel sehr enge Zusammenarbeit zwischen Sowjetunion und Deutschland und immer wieder später auch Versuche in der Bundesrepublik, was wenig bekannt ist noch. Und ansonsten bin ich ja auch bei der Basis aktiv und war ja Bundestagsdirektkandidat im Wahlkreis 170 Schwalm-Eder. Und auf der Landesliste für den Bundestagswahlkampf auf Platz 2 in Hessen. Ja, so ganz kurz mal eben meine wichtigsten Aktivitäten.
Ja, vielen Dank an der Stelle schon mal. Sie hatten jetzt schon gesagt, Sie beschäftigen sich viel auch mit Russland und mit einer anderen Perspektive auf Geschichte, auf zeithistorische Zusammenhänge. Jetzt ist es ja so, dass die Russen, sage ich jetzt mal, oder die Sowjets auch früher mehr oder weniger verpönt waren. Sei es jetzt aufgrund auch der DDR, ja, Ost-West-Konflikt, wie auch immer. Wieso dürfen wir die Russen nicht lieben oder mögen?
Ja, das hat natürlich ganz klare geopolitische Zusammenhänge. Also ich sag mal, in der Weimarer Republik war es so, dass Deutschland und Russland waren beides sozusagen Verlierer des Krieges und waren dann die beiden Paria-Staaten und haben sich dann natürlicherweise zusammengetan. Und es bedurfte eines Adolf Hitler, um dann dieses Bündnis in einen absoluten Antagonismus umzuwandeln. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Weltordnung ja eine ganz andere. Da stand jetzt unbeabsichtigt vom Westen die Sowjetunion als zweite große Supermacht da. Und aus diesem Antagonismus heraus wurde dann auch Europa zerschnitten in 2 Hälften. Das war also auch ausgekugelt von den 4 Siegermächten, also als da waren erstmal 3, Großbritannien, USA und Sowjetunion. Und man hatte sich schon in Teheran und in Jalta bei den diversen Treffen verständigt auf eine Demarkationslinie quer durch Europa. Und aufgrund dessen hat dann auch tatsächlich, als in Griechenland nach dem Zweiten Weltkrieg die Bevölkerung zu 98% gesagt hat, wir wollen nicht zum Westen, wir wollen nicht zur NATO, wurde dieses Land halt ganz furchtbar bombardiert, terrorisiert, bis schließlich auch die dabei waren. Und Stalin hat in der Tat sich da auch rausgehalten, weil er sich an diese Demarkationslinie gehalten hat. Und aufgrund dieser Demarkationslinie wurde eben auch Deutschland gespalten. War ja ein zutiefst künstlicher Prozess. Und seitdem dann sind die, dann wurde Deutschland, das gespaltene Deutschland, Aufmarschgebiet eines eventuellen Krieges zwischen den beiden Supermächten USA und Sowjetunion. Und ja, das war eine sehr, es ist gar nicht mehr so bekannt, wie oft eigentlich Deutschland oder Europa überhaupt an einem heißen Krieg vorbeigeschlittert ist. Und ja, von daher, wenn, jetzt ging es ja eine Zeit lang gut, ich sag mal, seitdem in der Sowjetunion, also in Russland, jetzt Wladimir Putin regiert und hat da wieder Ordnung geschaffen und ja, überschaubare Verhältnisse, berechenbare Verhältnisse und er eben auch auf der nationalen Souveränität Russlands bestanden hat, ist der Unwille der westlichen Wertegemeinschaft immer größer geworden. Ist aber auch so ein Prozess gewesen, wo zwar Putin immer wieder versuchte, mit dem Westen in gute Beziehungen zu kommen, aber weggestoßen wurde und durch diesen Antagonismus wiederum auch immer mehr ins östliche Lager gedrückt wurde. Und jetzt ist es ja so verschärft, jedes Jahr rücken bei den NATO-Manövern die Streitkräfte des Westens näher an Russland heran. Und mittlerweile hat Frau Kramp-Karrenbauer, unsere noch Verteidigungsministerin, auch den Einsatz von Atomwaffen gegen Russland nicht ausgeschlossen, was ja nun wirklich schon eine ungeheuerliche Veranstaltung ist. Und von daher, ja, es ist ein Druck von außen und der funktioniert eben, wie ich in meinem Buch Macher in den Kulissen beschrieben habe, so dass eben Pressure Groups, diskrete Pressure Groups im Hintergrund jetzt uns hier bei dieser Westanbindung halten, obwohl eben 2/3 der Bevölkerung bei Umfragen immer wieder sagen, wir möchten gerne zu allen Seiten gute Beziehungen haben.
Ja, da wäre natürlich gleich meine Anschlussfrage. Russland praktisch so als der neue alte Feind. Wie sehen Sie das? Was denken Sie darüber?
Ja, es wird künstlich aufgebauscht. Also egal, was da in Russland passiert, es ist immer böse, es ist immer aus ganz niederen Motiven heraus. Und ja, in der Tat scheut man auch nicht davor zurück, profilierte Neonazis als Widerstandskämpfer einer Zivilgesellschaft in Russland, einer zivilistischen Opposition darzustellen und auch immer wieder den Konflikt in der Ukraine anzuheizen und immer wieder so darzustellen, als wenn Russland jetzt das Interesse hätte zu zündeln. Das ist natürlich eine absolute Haltet-den-Dieb-Strategie, weil man braucht sich ja nur anzuschauen, wie viel Geld geben die USA für Krieg aus? Ich sag mal, offiziell zugegeben 750 Milliarden. Russland ist da also mit 146 Milliarden, glaube ich, aktuell oder noch weit drunter, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein Bruchteil dessen, ja gar nicht in der Lage, einem Ansturm der NATO widerstehen zu können. Und ich habe ja noch nicht mal die Potenziale sämtlicher NATO-Staaten wie Türkei, Deutschland und so weiter dazugerechnet. Eigentlich ist das nur die Zurückhaltung des Westens noch darauf zurückzuführen, dass im Hintergrund natürlich China steht. Und China ist in sich sehr geschlossen, sehr homogen von der politischen Struktur her und baut ja auch sehr starke militärische Potenziale aus.
Ist dann, um da mal anzuschließen, ist dann China vielleicht der neue Feind oder sind auch die, wenn Sie jetzt sagen, die Russen sind nicht unsere Feinde in dem Sinne, ist China dann auch nicht unser Feind oder sind die sozusagen gefährlicher, unberechenbarer vielleicht, wie auch immer?
Nun ja, also eigentlich haben wir ja eine schon sehr enge Symbiose mit China, also noch mehr die USA. Die USA sind zutiefst verschuldet bei China. China versucht gerade, also China hat jahrelang immer Staatsanleihen der USA aufgekauft, um die USA in die Lage zu setzen, chinesische Waren zu kaufen. Daraus verabschieden sie sich jetzt ganz still und leise, die Chinesen, weil, ich sag mal, eine schockartiger Ausverkauf von amerikanischen Staatspapieren würde die natürlich auf dem freien Markt massiv entwerten. Deswegen macht man das schön diskret, leise und Scheibchen für Scheibchen. Es war immer diese Symbiose, dass sozusagen China ausgelagerte Industriegürtel der USA war. Wenn nun allerdings Trump damals 2017 sagte, wir holen das jetzt wieder zurück, so ist das natürlich völlig unrealistisch, weil ich sag mal, die Automatisierung mittlerweile auch viel weiter vorangeschritten ist. Die Jobs, die er versprochen hat, hätten gar nicht wiederhergestellt werden können. Das heißt, auch der deutsche Mittelstand ist ja sehr stark angewiesen auf chinesisches Geschäft. Ganz wesentlich. Ich meine, gerade auf dem Sektor hat Deutschland natürlich jetzt verloren, weil durch die ganzen Sanktionen geschieht natürlich nichts anderes in China als die klassische Importsubstitution. Das heißt, das, was man nicht geliefert bekommt, das sieht man im Moment ganz klar bei den Halbleitern, das produzieren sie eben irgendwann selber. Und da haben wir uns dann in der Tat in die eigenen Füße geschossen, weil der deutsche Mittelstand wird es schwer haben, dann auch wieder Fuß zu fassen und entsprechende geschäftliche Potenziale zu machen. Die Chinesen sind traditionell, man kann es ruhig mal in der Pauschalität sagen, nicht an Kriegen interessiert, sondern es ist ein Geschäftsvolk. Das sind Geschäftsleute. Man kann das, wenn man mal nach Asien reist und sieht so Chinatowns in Laos oder sonst wo, ich habe es selber gesehen, also eine Betriebsamkeit, eine Geschäftigkeit. Und von daher, Krieg verdirbt doch nur das Geschäft. Und von daher kann man davon ausgehen, dass China da kein Interesse hat. China baut ja diese Seidenstraße. Natürlich wird auch da enorm was aufgebauscht, als wenn die USA nicht jahrzehntelang quasi Abhängigkeiten durch Außenhandel hergestellt hätte. Nur das haben sie immer gewaltsam noch unterstrichen mit humanitären Interventionen und dergleichen. China ist natürlich auch kein sage ich mal, Friedensengel, aber sie agieren doch sehr viel mehr langfristig denken und die Substanz erhalten als die USA.
Ja, jetzt sind wir zeitlich schon in der Phase, auf die wir jetzt auch ansprechen wollen, nämlich so in dem aktuellen Geschehen. Wir wollen da auch mal noch einen kleinen Einblick nach Deutschland gewinnen oder haben. Wir hatten die Bundestagswahl, Merkel ist abgewählt, Scholz wird neuer Kanzler. Das eine hat sich nicht geändert, dass das Bundesverfassungsgericht den gleichen Präsidenten hat, den Herrn Habert, so rum. Was wird sich denn ändern oder vielleicht auch nicht mit dem neuen Bundeskanzler, aber der gleichen Bundesverfassungsgerichtspräsidentschaft?
Ja, also grundsätzlich ist es ja, wie ich in meinem Buch auch geschrieben habe, jetzt gar nicht entscheidend, wer jetzt Kanzler wird unter den Industriegiganten. Es scheint so zu sein, als sei eben die Beschlusslage auch in den obersten Etagen, dass es jetzt erstmal eine Ampelkoalition geben soll. Und die Tendenz pro Industrie und das nachzumachen, was dort vorgegeben wird, das bleibt völlig gleich. Herr Scholz ist allerdings natürlich gut geeignet. Es ist ja immer so, solche Spitzenpolitiker müssen ja erpressbar sein. Frau Merkel war erpressbar natürlich durch ihre DDR-Vergangenheit und bestimmt liegen auch irgendwo noch Stasi-Akten von ihr herum, die man bei Bedarf hervorholen könnte, wenn sie sich unbotmäßig verhalten hat. Sie hat es ja zum Beispiel ein paar Mal auch gemacht. Sie hat ja tatsächlich das Seidenstraßenprojekt am Anfang mitgetragen. Und gegen den Druck der Amerikaner ist allerdings mittlerweile dann auch völlig von diesem Kurs abgekommen. Scholz wiederum ist natürlich erpressbar durch Cum-Ex-Skandal. Also er hat als Oberbürgermeister von Hamburg, um das nochmal zu sagen, vereitelt, dass eine Steuernachzahlung von der Warburg Bank rechtzeitig ans Finanzamt zurücküberwiesen werden musste. Geld, das die Warburg Bank aufgrund von falschen Angaben vom Finanzamt überwiesen bekam. Das wurde irgendwann ja dann zurückgefordert, Gott sei Dank aufgrund eines Gerichtsurteils. Und dann ist es nicht auszuschließen, dass Herr Scholz das veranlasst hat, dass die Frist für die Rückzahlung dann verbummelt wurde. Also 475 Millionen Euro mal eben verdattelt an Volksvermögen. Dann die Wirecard-Geschichte, wo er als Finanzminister ja politisch verantwortlich ist dafür, dass diese 1,9 Milliarden, die da fälschlich angegeben wurden in den Büchern von Wirecard, dass das nicht verfolgt wurde. Die entsprechende Verfolgungsbehörde hat das sogar lange Zeit verschlampt oder auch hingestreckt, bis es dann endlich zu einer gerichtlichen Verfolgung kam. Schließlich und endlich war ja dann auch, dass die Staatsanwaltschaft hat ja dann auch veranlasst, dass es zu Hausdurchsuchungen im Finanzministerium kam wegen Verschleppung. Herr Scholz ist also wunderbar erpressbar. Man kann ihn auch jederzeit mit einem, man macht das ja mit der Presse, mit der vierten Gewalt. Gewalt ist da ganz passend. Die Presse hat genug belastende Dossiers, die man jederzeit hervorzaubern kann, wenn ein Politiker sich nicht entsprechend konform verhält. Wir werden sehen, dass jetzt mit dieser Klientel der Grünen und der FDP und der SPD wieder einmal, wie schon bei der rot-grünen Koalition unter Gerhard Schröder und Joschka Fischer, Härten durchgeführt werden, die man mit, sage ich mal, wenn die Konservativen regieren, nicht so durchziehen kann, weil dann die Opposition womöglich doch dagegen mobilisieren würde. Wobei ich auch glaube, dass das ein Übergang ist, ein Interregnum. Diese Ampelkoalition ist quasi eine Übergangsregelung, eine Übergangsbündnis, eine Koalition, um die Härten durch die Corona-Politik abzuladen auf einer relativ labilen Koalition, um dann entweder durch Neuwahlen oder durch vielleicht auch eine Koalition von CDU, CSU mit der AfD dann einen marktradikalen Durchmarsch vielleicht mit BlackRock, mit dem Ex-BlackRock-Chef Friedrich Merz zu veranstalten.
Das ist natürlich sehr interessant jetzt auch für mich als ich gebe es zu, ehemaligem JU-Mitglied. ich komme aus einem zutiefst schwarzen Dorf und da muss gefühlt jeder in die JU. Und das finde ich total interessant, weil ich habe auch mal Friedrich Merz tatsächlich sehr gern gemocht, so als Typ einfach, weil er kommt irgendwie auch rüber. Jetzt haben Sie schon angesprochen, er ist aber halt, hat eine Vergangenheit, die nicht ganz unproblematisch ist bei BlackRock zum Beispiel jetzt. Das heißt, Sie können sich echt vorstellen, dass das wie so eine Art Komplott jetzt vielleicht geplant wird und dass da die Fraktionen sich sehr gut überlegen, was machen wir. Weil bisher war ja zum Beispiel die Union immer auf dem Trip, ja, mit der AfD, da können wir ja nichts machen. Habe ich eigentlich auch nie so verstanden, weil die viel näher an denen sind als an anderen Parteien meines Erachtens. Aber da war ja immer so eine Hemmung. Also da sagen Sie, da kann das komplett kippen, das Thema. Ja,
ja, ich meine, viele Kader der AfD stammen ja aus FDP und CDU, CSU. Und wenn man sich die Agenda anguckt von der AfD, dann ist das ja eine marktradikale Agenda. Ich habe darüber einen ausführlichen, detaillierten Artikel geschrieben, die AfD gnadenlos marktradikal bei Rubicon. Ich glaube, da gibt es nicht so große Probleme. Die AfD oder der AfD nahestehende Politiker haben ja auch sich dafür ausgesprochen, dass nur der ein Wahlrecht hat, der in der freien Wirtschaft Geld generiert. Alle anderen, das sind Sozialstaatsprofiteure, Die dürfen nicht wählen, also Beamte, Sozialhilfeempfänger und so weiter. Das heißt, man ist da schon relativ weit von vornherein in der Konzeption gewesen. Und jederzeit, ich meine, man hat sich ja jetzt schon dran gewöhnt. Vor ein paar Jahren war die AfD ja noch ungefähr so geächtet wie jetzt wir, wie die Basis. Und sie waren dann im Bundestag mit massiver Hilfe ja auch von gewissen Leuten und dann gehören sie jetzt einfach dazu zum politischen Bild. Und da gibt es auch gar keine mokante Bemerkung mehr, wenn Frau Weidel irgendwo zitiert wird. Also das ist einfach ein Gewöhnungsprozess. Das war mit den Grünen so, die waren erst die ersten 4 Jahre, bäh. Dann die Linkspartei oder die PDS, das war alles immer erstmal zum Bespeien. Und dann hat man sich daran gewöhnt, hat mit denen gekungelt und hat gesehen, man kann ja mit denen auch ganz gut Koalitionen schmieden. Also was soll es eigentlich, so schlecht sind sie nicht.
Ja, gerade beim Politikerthema oder beim Politikthema wollen wir auch noch bei der nächsten Frage oder will ich noch bei der nächsten Frage bleiben. Glauben Sie, es gibt noch einzelne Politiker, die wirklich die Entscheidungen, sage ich mal, selber treffen, anknüpfend an die These, die Sie vorhin aufgestellt haben, dass ja gerade Spitzenpolitiker immer leicht bestechbar sind? Das heißt, es muss ja auch jemand geben, der sie besticht. Denken Sie, es gibt Spitzenpolitiker oder Allgemeinpolitiker, die dem noch nicht zum Opfer gefallen sind?
Ich fürchte nein. Also einer nach dem anderen hat ja zum Beispiel in diesem Corona-Theater dann mitgestimmt in den Chor der Bürgerrechtsbeseitiger. Also ich möchte auch nochmal in Erinnerung rufen, dass die hochgelobte Sarah Wagenknecht bei der letzten Novelle des, ich glaube, das war des Infektionsschutzgesetzes, einfach nicht da war, nicht abgestimmt hat. Also so macht man das. Und Kubicki, diese große Hoffnung ja auch, ist auch nicht hingegangen, hat auch gekniffen. Und es ist so, wenn Politiker sich querstellen, das bekommt ihnen nicht gut. Ich sag mal, als Adenauer versuchte mit de Gaulle damals ein deutsch-französisches Bündnis zu schaffen und damit ein zentraleuropäisches Gegengewicht gegen die USA, wurde er in Ruhestand geschickt. Ich meine, gut, er war 87, aber trotzdem. Dann als Erhard, sein Nachfolger, dann mit Khrushchev sozusagen eine deutsch-sowjetische Verständigung einleitete, war auch bald weg vom Fenster. Und es gibt ja auch so viele Leute, die jetzt dann politisch erledigt werden, wenn sie dann immer Klartext reden und auch seltsame Todesfälle. Wir wollen das jetzt gar nicht hier weiter ausbreiten, aber es bekommt einem schlecht und man wird, also Korruption hat zwei Seiten. Ne? Es gibt die finanzielle Korruption natürlich und die soziale Korruption oder auch strukturelle Korruption. Das heißt, man ist dann drin in diesen Netzwerken und da jetzt ausgestoßen zu werden und geächtet zu werden, das ist einfach auch nicht angenehm. Und dann plötzlich auch abgeschnitten zu sein von allen möglichen Geldquellen und Kontakten, die man so braucht. Und ich sag mal, das geht ganz schnell. Ich habe ja gesagt, die Presse hat Dossiers. Als der Bundespräsident Christian, ne, hilf mir auf die Sprünge, Christian
Wulff.
Wulff, genau. Als der nämlich dann anfing, damals gegen diesen ESM-Schirm zu wettern, zu sagen, das ist ein Verbrechen, ein Verrat an nachkommenden Generationen, da wurde ganz schnell irgendein Skandalchen, was jeder Politiker irgendwo in der Tasche hat, hervorgezaubert und er musste gehen. Als Köhler sagte, sein Amtsvorgänger als Bundespräsident in einem Flugzeug mal beiläufig sagte, Afghanistan, da geht es gar nicht um unsere Sicherheit, da geht es um materielle Interessen, war auch sofort weg vom Fenster. Also man kann Skandale erzeugen und die Leute dann ganz schnell entsorgen und dann noch entsprechende Auftragsumfrageergebnisse anliefern, wo dann daraus hervorgeht, 58% der Bevölkerung sind für den sofortigen Rücktritt dieses entsprechenden unmöglichen Politikers.
Ja, das ist, ich glaube, das geht auch, man muss nicht mal die Fakten zwingend haben, also man, teilweise reicht ja üble Nachrede. Ich erlebe das im Alltag auch immer wieder, selbst bei, also in anderen Strukturen, jetzt nicht unbedingt in der Politik, dass einfach irgendwas erzählt wird und wenn jetzt jemand was gegen jemand anderen hat, dann wird er sozusagen dadurch allein destabilisiert. Vielleicht bleiben wir bei dem Thema noch, oder was heißt bleiben dabei? Ja, in der Richtung, in die Richtung geht es schon. Ist dann diese Korruption, diese Abhängigkeit von Politikern, zählt es schon zum sogenannten tiefen Staat oder ist da noch viel mehr, was der Normalbürger gar nicht weiß?
Naja, ja, natürlich gehört auch die Gewalt dazu. Nicht wahr? Das ist aber etwas, wo wir dann immer nicht nachweisen können, dass es passiert ist und dann sterben wieder irgendwelche, wie bei den NSU-Geschichten, dann sterben plötzlich irgendwelche Kronzeugen. Leider kurz vor dem Prozess, vor der Verhandlung und der Befragung. Und so mancher Tod in diesem Staat im Laufe der letzten 18 Monate gibt einem zu denken. Ganz besonders der plötzliche Tod des Mittelstandschefs Mario Ohofen. Weiß Gott auch kein Unschuldslamm, aber ein Mann, der ein großes Standing hatte. Er war seit Jahrzehnten quasi der starke Mann im Mittelstandsverband und er war auch international Vorsitzender des Internationalen Mittelstandsverbandes. Und der hat lange Zeit, hat zwar auch im Sommer 20 schon mal einen Aufruf gestartet, es reicht jetzt mit dem Lockdown, wir machen das nicht mehr mit, dann haben sie aber doch noch mitgemacht oder auch immer noch irgendwie munter mit Frau Merkel gewettert gegen Querdenker und so weiter. Hat dann aber, als es losging mit dem dritten Lockdown, war das, glaube ich, oder dem zweiten, im Herbst 2020, da hat er dann gesagt, so jetzt reicht es. Jetzt gehe ich zum Bundesverfassungsgericht. Jetzt machen wir ganz offiziell mit unserer starken Organisation eine Verfassungsklage. Am nächsten Tag ist er dann in einem Alleinunfall auf der Strecke, auf einer schnurgeraden Strecke von Ratingen nach Düsseldorf, in einem Alleinunfall mit seinem teuren Auto, seinem Bentley, tödlich verunglückt. Welch ein Zufall. Es gibt viele solche Zufälle und es ist nicht gerade gemütlich. Es ist ja auch so, dass man da eben mit Hintergrundtruppen arbeitet, die anscheinend irgendwie von der Basis der Bevölkerung aus agieren, wie zum Beispiel die sogenannte Antifa, die irgendwann in den 90er Jahren gekapert worden ist von den Geheimdiensten und wo jetzt sogar eine Todesliste veröffentlicht wurde bei Indie Media von 100 Personen. Es ist irgendwie relativ seltsam, da steht nämlich auch unser Freund Christian Lindner drauf, der nächste Finanzminister, aber auch mein Name. Und natürlich Ken Jebsen und alle möglichen Leute, also eine richtige Hall of Fame. Und ja, das wird dann, ich habe selber auch schon Morddrohungen aus dem Briefkasten geholt oder mir wurde der Briefkasten mit Bauschaum nach sehr erfolgreichen Kundgebungen ausgefüllt und der Staat ist in keiner Weise gewillt, da auch nur einen Finger zu krümmen, um das zu klären, wer das nun alles veranstaltet hat. Da kommt regelmäßig Antwort von der Staatsanwaltschaft, tut uns leid, wir konnten den Täter nicht identifizieren, deswegen haben sie das Verfahren eingestellt. Also tiefer Staat selbst erlebt und ich sag mal, es ist leider so, man muss es mal ganz so klar so sagen, dass kriminelle Strukturen diese Gesellschaft durchdrungen haben. Das wurde möglich durch gewisse Manipulationen am Finanzmarkt mit dem Clearing-System schon in den 70er Jahren, wo einfach alles in einen großen Pott geschmissen wird und man weiß nachher nicht mehr, von wem das Geld kommt. Das war der ideale Einfüllstutzen für Verbrechereinkünfte, um die ganz schnell zu legalisieren. Wir haben auch in Deutschland jedes Jahr geschätzt, also das Mainstream-Medien schätzen das, 100 Milliarden Umsatz in Geldwäsche. Also wir haben ganze Straßen, wo Luxusautos verkauft werden oder irgendwelche Wertgegenstände, ja, irgendein Edelknack dann kauft und woanders wieder verkauft. In dem Moment hat das legalisiert. Also unsere Ökonomie lebt zu einem erklecklichen Teil von Verbrechereinkünften. Und ich finde es auch skandalös, dass in unseren Großstädten, in Rotlichtbezirken Sklavinnen aus Osteuropa rumlaufen. Keiner unternimmt was und alle akzeptieren das noch. Also ich finde es unerträglich, genauso wie den Anblick von Obdachlosen an Bahnhöfen.
Ja, da sprechen Sie, also haben Sie vorhin auch schon was angesprochen. Erstens mit dem Thema Antifa, zweitens mit dem Punkt tiefer Staat. Ich würde gerne auf beides nochmal so ein bisschen eingehen. Warum wirkt denn gerade die Antifa für so viele junge Menschen so wahnsinnig anziehend, dass trotzdem irgendwie, sage ich mal, sich immer noch welche finden lassen, die diese Organisation oder ja doch schon Organisation immer wieder unterstützen? Und weil Sie es vorhin auch schon angesprochen haben, was ist denn ein, ja, sage ich mal, definiert tiefer Staat?
Ein ganzes Paket von Sachen. Also tiefer Staat, würde ich mal sagen, wenn eben ja äußerst gewalttätige Strukturen sich hinter der legalistischen Fassade verstecken. Sage ich mal, alles, was unsere Verfassung und unser bürgerliches Gesetzbuch und das Strafgesetzbuch eigentlich verbieten, trotzdem stattfindet. Und es findet sich ein Netzwerk, das bereit ist, diese Übeltaten zu verdecken. Und ja, das ist ein großes Schweigekartell. Und das heißt, also es machen unsere Politiker mit. Und, ja, die Medienleute machen mit. Und, das sind eben Geheimdienststrukturen zum Teil oder Strukturen des organisierten Verbrechens. Das sozusagen, um das nochmal klar zu definieren, vorne ist immer noch die Fassade der Rechtsstaatlichkeit, aber dahinter verbirgt sich eben eine ziemlich mittelalterliche Verbrecherstruktur, bestehend aus gut organisierten Geheimdiensten verschiedenster Länder, die geopolitische Ziele verfolgen und ja, weniger gut organisierten, dennoch wirksamen mafiösen Verbrechersyndikaten. Das ist das eine. Die andere Frage mit der Antifa, warum ist das so attraktiv bei jungen Leuten? Und merke ich doch auch, dass irgendwie sich das immer mehr aufteilt in, ja, radikalisierte Typen, die dirty Jobs übernehmen und mit Sicherheit auch Handgeld bekommen, und der großen Masse, die eigentlich unentschieden ist. Also wo aber, sage ich mal, die entsprechenden Zitierkartelle sich gegenseitig bestätigen. Das ist einmal Wikipedia, ist ein ganz wichtiges Instrument, weil, na klar, ich benutze es auch, in vielen Bereichen, Naturwissenschaft, Medizin, obwohl da fängt schon wieder an, dass du eindeutig siehst, dass das eigentlich ein Lobbyverein für die Pharmaindustrie ist. Aber auch bei bestimmten Themen wie Israel oder USA vertreten die eine sehr einseitige Position, verkaufen das aber als, dass sie mehrere Positionen abwägen, was ein Lexikon ja machen sollte, zitieren dann immer aber, ja, der Ken Jebsen ist umstritten, weil da hat der und der gesagt. Und wenn man dann guckt, dann ist das ja schon wieder eigentlich ein Kumpel von Wikipedia. Die zitieren sich gegenseitig. Also da zitiert meinetwegen die Zeitung Wikipedia. Wikipedia zitiert dann wiederum diese Zeitung als Beleg. Das heißt, es ist ein selbstreferenzieller oder man kann auch sagen inzestuöser Erklärkreis. Dazu kommt die Bundeszentrale für politische Bildung, dann kommt die private Antonio Amadeo Stiftung dazu. die geführt wird von Frau Annetta Kahane, die früher Stasi-Spitzel war und die Brasch, Brüder und andere dissidente Kulturschaffende in der DDR in die Pfanne gehauen hat und jetzt bei ihrem Fach geblieben ist. Wir bekommen 2 Millionen jedes Jahr aus unserem Steuerzahlertopf, damit sie einseitige Propaganda machen können und dort zum Beispiel auch eine Julia Schramm gearbeitet hat, Beauftragte gegen Hate Speech zu Deutsch, also Hasssprache, die selber die Bombardierung von Dresden im Zweiten Weltkrieg bejubelt hat und so Deutschland verrecke in dem Sinne immer wieder Sprüche losgelassen hat. Die ist mittlerweile gut bestallte Funktionärin der Linkspartei. Es wird hier es ist so ein Milieu, kann man sagen, so ein Milieu von Gruppen, die sich selber bestätigen, die teilweise auch identisch sind, dieselben Leute in verschiedenen Organisationen. Und so hat man dann auch die Meinung geschaffen, also Bundeszentrale für politische Bildung indoktriniert die Lehrer, dass auch jetzt bei Corona kommt das alles richtig zum Tragen da. Man hat vorher, sage ich mal, vieles, was vorher eine gewisse Berechtigung hatte, gegen Neonazis zu kämpfen. Die Antifa war ja mal eine integre Bewegung, ist aber dann eben völlig unterwandert und pervertiert worden. Man hat eine Zeit lang noch nachvollziehbare Sachen gemacht, hat dann ja gegen die AfD geschimpft und so weiter. Das ist ja alles noch legitim. Aber es war alles nur die Vorbereitung, das Vorspiel jetzt dafür, in dem großen Corona-Aufwasch sämtliche Kritiker der Corona-Maßnahmen genau in die Ecke zu setzen, wo sie nicht hingehören. Autoritär, Faschisten, Reichsbürger. Man hat natürlich schlauerweise auch ein paar echte Reichsbürger implantiert, sowohl in der Basis wie auch in der Querdenkenbewegung. Und damit man auch die Bestätigung dann irgendwann immer mal wieder hat. Aber das ist ein ganz abgekartetes Spiel. Die Agents Provocateurs hat es immer gegeben. Auch in der APO schon, in der außerparlamentarischen Opposition, wurden die relativ früh eingeschleust, um dann meinetwegen einen Koffer voller Bomben in einer WG zu bunkern und dann geht derjenige wieder weg und dann kommt die Polizei, macht Hausdurchsuchung, findet das, Bild-Zeitung, Seite 1. Das kennen wir alles, das ist alles nicht neu, das ist, weiß Gott, das ist der tiefe Staat auch. Ne? Also ich sag mal, wenn irgendwo eine Razzia ist von einer richtig scharfen Polizei, dann ist die Bild-Zeitung schon eine Viertelstunde vorher da, um sich richtig zu positionieren. Also wie kommt denn das? Ja. Und von daher, so würde ich das mal sehen. Und ich glaube aber, dass die Antifa sich da im Moment mit ihrem Radikalismus ein bisschen vergaloppiert hat. Weil, glaube, das geht also dann doch zu weit mit Mordlisten und so weiter. Die große Masse der Studenten ist allerdings einfach irgendwo ziemlich auch desorientiert, glaube ich. Also ganz einfach. Und daraus kann man immer wieder Kapital schlagen.
Ja, das kann ich nur bestätigen als Student. Die meisten sind desorientiert und haben ihre Informationskanäle und die sind, wie Sie schon sagen, sehr einseitig. Ja, die ganzen Faktenchecker und
Diese Mai Tai oder wie der
ja,
heißt.
genau, Nguyen oder wie sie heißt, genau, zum Beispiel. Oder es sind ja auch ganz viele da, also entweder finanziert vom Öffentlich-Rechtlichen oder von, Sie haben es schon gesagt, von der Amadeo-Antonio-Stiftung mit ihrer super Vorsitzenden. Und das ist halt sowas, es zieht sich irgendwie durch. Jetzt haben
Habe ich
wir.
auch noch vergessen, die Influencer natürlich.
Ja, stimmt. Das kommt heute auch noch dazu, ja. Vielleicht, um mal dabei zu bleiben, die ganzen Faktenchecks und so weiter, was ich gerade auch angesprochen habe, die haben uns jetzt über knapp 2 Jahre als Verschwörungstheoretiker, Leugner, Ideologen, was auch immer bezeichnet. Wie würden Sie diesen Begriff bewerten? Also ich bin da irgendwie, finde es äußerst fragwürdig, weil als ob es keine Verschwörungen gäbe.
Ja. Es ist ja bekannt, wie es dazu gekommen ist. Ne? Dass 1963 wurde der damalige vielversprechende Präsident John F. Kennedy in Dallas erschossen. Und wie man mittlerweile weiß, wie man nachweisen kann, war es nicht Lee Harvey Oswald, sondern es gab verschiedenste Schusspunkte und man hat an dem Leichnam von John F. Kennedy verschiedene Manipulationen vorgenommen, auf dem Weg von Dallas zum Militärkrankenhaus in Arlington und oder wo das war. Und ja, dann hinterher gab es ja den Warren Report. Das heißt, ein US-Senator, Warren, war Vorsitzender dieses parlamentarischen Untersuchungsausschusses, der die Umstände von Kennedys Ermordung aufklären sollte. Und da war auch ein gewisser Alan Dulles, der wiederum ein Hühnchen zu rupfen hatte mit Kennedy, weil der hatte ihn nämlich in Schimpf und Schande entlassen als CIA-Chef. Und dann wurde Alan Dulles gefragt bei einer Pressekonferenz, als dann dieser Warren Report präsentiert wurde: Sag mal, Alan, da sind doch so viele Widersprüche drin, wie kommt denn das? Da hat er gesagt: Don't worry, the Americans don't read. Keine Sorge, die Amerikaner lesen sowieso nichts. Und dann wurde, weil das Gemurmel natürlich immer lauter wurde, es gab die Grassy-Knoll-Theorie, gab Fotos, wo ein Schmauch aus einer ganz anderen Ecke kam bei dem Mord. Und ja, dann hat der CIA diesen Begriff Verschwörungstheoretiker entwickelt. So, und wie Sie jetzt ganz richtig anmerken, natürlich die Verschwörung des Catilina. Ich habe in Lateinunterricht auch schon davon gelesen, von der Conjuratio Catilina. Also selbstverständlich gehört es zum Handwerk, zum Standardhandwerk, wenn man etwas politisch durchsetzen will, dass man eine Verschwörung anzettelt. Das heißt, man sucht sich Kumpels. Und natürlich sagt man der Öffentlichkeit nicht, ja, jetzt wollen wir mal den Cäsar ermorden. Und dann wird das ja nichts. Ne? Da muss man schon irgendwie ein bisschen geheim halten und dann auch, das ist doch völlig klar. Das ist natürlich Bismarck, wie oft hat er das gemacht? Es geht von Intrige bis zur Verschwörung. Intrige, da kippt man einen Politiker, das kennt man ja, wie oft wurde versucht, dass Kohl gestürzt werden sollte von Späth oder von anderen Leuten. Und ja, es klappt aber nicht. Aber waren vielleicht nicht diskret genug. Und das geht dann bis zur Ermordung von missliebigen Politikern wie Aldo Moro in Italien oder eben den bis heute angeblich nicht geklärten Mord an Herrn Herrhausen, einem der wenigen wirklich einsichtigen, problembewussten Bankiers in Deutschland, oder eben Detlef Carsten Rohwedder, der Chef der Treuhand, der noch einiges versuchte, an Raubzügen zu verhindern und dann erschossen wurde. Verschwörungen gehören zum Handwerk dazu. Sie gehören zur Geopolitik, keine Geopolitik ohne Verschwörung. Und so etwas Dämliches zu machen, das ist ja ungefähr so, als wenn es uns verboten wird zu glauben, wenn es regnet, es dann nass wird. Also völlig absurde Behauptung, völlig absurde Unterstellung. Und ich meine, jetzt soll mal bitte schön Herr Söder uns erklären, warum reihenweise die Fußballer alle umfallen vor Publikum und dort liegen bleiben mit Herzinfarkt. Es ist immer dasselbe Bild, Myokarditis und Perikarditis, also Herzbeutelentzündung oder Herzinfarkt, bei kerngesunden jungen Leuten. Und es wird dann echt schwierig, uns das noch als Verschwörungstheorie unterzujubeln. Ich glaube, diese Leute sind jetzt ganz schön in der Bringschuld, uns einiges zu erklären, warum so viele Leute hier sterben so plötzlich.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich bin da auch sehr, sehr schockiert auch, was die Leute sich da immer noch vorgaukeln lassen zum Teil, ne? Also es ist ziemlich absurd alles. Wir sind fast am Ende. Ich habe noch eine echt gute Frage, die wir jetzt da anfügen können. Wir haben jetzt über Russland gesprochen, über die Entwicklung, über die Einstellung zu Russland, über aktuelle Themen, über ja, den Deep State, Verschwörungen. Bei all dem stellt sich ja die Frage am Ende des Tages, wer schreibt jetzt denn eigentlich Geschichte? Wer macht denn die Geschichte?
Ich habe mich in die Geschichtsbücher eingetragen. Ja, das ist schon eine drollige Frage. Ich meine, es ist ja immer abhängig davon, es gibt Leute, die haben einen Plan, ein Konzept und dann entscheidet sich, ob das irgendwie passt, ob man die entsprechenden Konstellationen hat. Helmut Kohl, den ich gerade zitiert habe, hat eben günstigen Zeitpunkt erwischt. Die Sowjetunion war abrissreif, war pleite und musste sich von allen, sag ich mal, unrentablen Betrieben lösen, wie das jeder Insolvenzverwalter macht. Da hat er eben dem Kohl die DDR angeboten, und weil er auch nicht mehr finanzieren konnte. Ja, Kohl war auch bereit, im Gegensatz zu den westlichen Bankern, ihm auch noch Geld zu geben, in großem Maße. Und dann sind die sich handelseinig geworden. Aber die deutschen Banken brauchten dann gar nicht mehr viel zu bezahlen, weil dann als nächstes Gorbatschow gestürzt wurde. Und dann wurde nichts aus dem Deal. Dann wurde auch nichts daraus, dass Helmut Kohl jetzt mit einem Schlag mit der deutsch-russischen Verständigung mit den Amerikanern auf Augenhöhe war. Aber er wird natürlich immer dann, er hatte natürlich immer diesen Plan mit der deutschen Wiedervereinigung, und da ist ihm das wie eine reife Frucht in den Schoß gefallen. Bismarck natürlich ein ganz anderes Kaliber, sag ich mal. Also was der alles veranstaltet hat an Intrigen und Verschwörungen, um diese deutsche Reichseinigung mit Eisen und Blut zu verzapfen, das war schon natürlich eine andere Liga. Und ja, fragt sich immer, ob man das möchte, ob man einen Staat vereinigen möchte mit so vielen Leichenbergen und so viel dreckigen Intrigen. Kann natürlich auch positiv was machen, ne? Wie Putin macht mit seinen Verschwörungen eigentlich unterm Strich gesehen für die einfachen Leute sehr viel. Das galt auch für Roosevelt, das galt auch für Khrushchev. Die haben es tatsächlich, aber von denen spricht keiner in der Geschichte. Sind die Leichenberge wohl nicht groß genug?
Ja, jetzt haben Sie schon gesagt, die Politiker, die dann auch tatsächlich sagen, okay, ich stehe für Frieden, also oder ich mache keinen Krieg, das hat man jetzt auch bei Trump gesehen. Die sind mehr im Verruf als die, die sagen, ja komm, da gehen wir mal hin, da spielen wir mal ein bisschen Krieg. Ein paar Leichen mehr interessieren uns eigentlich auch nicht. Also das ist auch was ich einfach nicht verstehen will. Ich weiß nicht, die Erklärung dafür, dass das so verpönt ist, haben Sie eine? Ich weiß nicht.
Na klar, making money. Das ist ja wenig bekannt, nicht wahr? Dass bei sämtlichen großen Kriegen, im Zweiten und Ersten Weltkrieg, selbstverständlich die Banken immer zusammengehalten haben, bei allen kombatanten Staaten. Also Bank für internationalen Zahlungsausgleich hatte keine andere Funktion, als immer dafür zu sorgen, dass alle Kombatanten immer Geld hatten, dass der Krieg bis zum bitteren Ende durchgezogen werden konnte und keiner irgendwie vorher insolvent wurde und wegen Insolvenz dann den Krieg beenden musste. Also das ist völlig klar. Es geht darum, Geld zu machen, maximal Stahl zu verkaufen, Atomkraft zu verkaufen für schöne neue Atomkriege. Und ja, deswegen, ich meine, da ist ein Politiker meistens nur ein ausführendes Organ. Wenn man natürlich aus dem Geheimdienst kommt wie Putin und hat ein perfektes, loyales Schutzsystem, einen Personenschutz, der absolut sicher ist, toi, 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 dann kann man sich sogar gegen diese Mafia durchsetzen.
Ja, und dafür wird man dann noch kritisiert.
Diffamiert.
Genau.
Unter der Gürtellinie.
Ja, gut, dann sind wir eigentlich am Ende. Wir haben sehr, sehr viel gesprochen, wir haben sehr, sehr viel mitgenommen. Also ich persönlich nochmal einiges dazugelernt von Ihnen. Es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich möchte mich für uns beide und für den ganzen Basis-Podcast bei Ihnen nochmal bedanken, Herr Plopper.
Ja, ich bedanke mich auch für die Möglichkeit.
Sehr gerne. Und ansonsten Ihnen weiterhin alles Gute und man
Ja,
sieht sich.
genau.
Basisgespräch. Ein Podcast